Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir kommen wieder zurück zu 1. Mose Kapitel 3 und ich lese noch einmal von Vers 9 an bis Vers 13. Und Gott der Herr rief Adam und sprach zu ihm: Wo bist du? Und er sprach: Ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Und er sprach: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du nicht gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du solltest nicht davon essen? Da sprach Adam: Das Weib, das du mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott der Herr zum Weibe: Warum hast du das getan? Das Weib sprach: Die Schlange betrog mich, so dass ich aß. Um zu sehen, wie weit sich die Menschheit von Gott entfernt hat, brauchen wir nicht unbedingt Menschen des 21. Jahrhunderts zu sein. Es reicht im Grunde genommen aus, sich mit dem dritten Kapitel des ersten Mosebuches zu beschäftigen. Wie schön war es doch zunächst im Paradies. Der Mensch lebte in wunderbarer Harmonie mit seinem Schöpfer, dem Mitmenschen und der Natur. Er lebte, um Gott zu verherrlichen und um sich seiner zu erfreuen. Und dann kommt diese schreckliche Katastrophe, dieses unselige Ereignis, der Bruch, dieser tiefe Fall, der den Menschen zu einer Karikatur machte von dem, wozu Gott ihn geschaffen hatte. Da sitzen Adam und Eva angsterfüllt im Gebüsch, ihre Blöße notdürftig mit einer Schürze aus Feigenblättern bedeckt, sie haben sich verkrochen, haben ihre aufrechte Haltung verloren und scheuen die Begegnung mit Gott. Das schlechte Gewissen plagt sie. Aber, und das war zuletzt der Grund unserer Freude, Gott hat die beiden nicht aufgegeben. Er hat immer noch Interesse an seinen Menschenkindern. Er kann nicht aufhören, sie zu lieben. Und das zeigt sich darin, dass er noch mit ihnen redet. Adam, wo bist du? Wo hast du dich versteckt? Ihr Lieben, dass Gott doch noch mit uns reden möchte. Das sollte unser Herzenswunsch sein. Wir haben gehört aus dem 1. Samuel-Buch, es war eine Zeit, in der das Wort Gottes rar war, selten war. Und es fällt uns nicht schwer, die Parallele zu ziehen zu unserer Zeit. Das Wort Gottes ist rar geworden. Es ist selten geworden. Und da sollte es unser innigstes Verlangen sein, unser Herzenswunsch: Ach Herr, rede doch noch zu uns. Ich sage nicht so viel, wenn ich behaupte, es wäre besser, wenn wir sterben würden, als dass Gott nicht mehr mit uns reden würde. Ach, dass ich hören könnte, was der Herr redet, so sagt der Psalmist, dass er Frieden zusagte seinem Volk und seinen Heiligen, dass sie nicht in eine Torheit gerieten. Dass doch Gott noch mit uns redet, ihr Lieben. Dort auf der Suche nach den Menschen, das könnte man über die ganze Geschichte der Menschheit schreiben, und seine Suchaktion gipfelt darin, dass es heißt, als die Zeit erfüllt ward, da sandte Gott seinen Sohn. Und unser Herr Jesus hat gesagt: Ich bin gekommen, um zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Nun, um ihn zurechtzubringen, kann Gott dem Menschen allerdings die demütigende Erfahrung eines Schuldbekenntnisses nicht ersparen. Doch gerade darin tut sich der Mensch unwahrscheinlich schwer. Hier wird sein tiefes Misstrauen gegenüber Gott offenbar und auch die Entfremdung von seinem Mitmenschen. Jetzt wollen wir uns das Ganze einmal etwas genauer anschauen. Es gab für Adam eigentlich nur eine angemessene Antwort auf die Frage Gottes: Adam, wo bist du? Nämlich: Hier bin ich, ich habe gegen dich gesündigt. Das wäre die rechte Antwort gewesen. Aber diese Antwort kommt nicht. Vielmehr lesen wir: Und er sprach, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Wir sehen zunächst, dass Adam hier bei den Folgen der Sünde stehen bleibt und nicht bei der Sünde selbst. Und darum muss Gott ihm auf die Sprünge helfen. Und er sprach, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du nicht gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du solltest nicht davon essen? Es ist typisch, dass der Mensch sich viel lieber mit den Symptomen befasst, als mit der Krankheit selbst. Doch damit uns geholfen werden kann, muss zunächst einmal die richtige Diagnose gestellt werden. Natürlich möchte jemand, der zum Arzt geht, gerne seine Beschwerden loswerden, seine Schmerzen, die ihn plagen. Und es ist gut, dass es Mittel gibt, die der Arzt uns verabreicht, die uns dann helfen. Es wäre jedoch unverantwortlich, wenn der Arzt nicht nach dem eigentlichen Grund der Beschwerden forschen würde. Symptome sind Ausdruck einer Krankheit, aber nicht die Krankheit selbst. Ein gewissenhafter Arzt versucht, die Ursache der Beschwerden zu finden. Er befasst sich nicht nur mit den Symptomen. Und genau das tut Gott hier. Adam, dass du jetzt Angst vor mir hast, dass du dich vor mir versteckst und dass ihr beide solch ein jammervolles Bild abgebt, liegt das nicht daran, dass ihr mein Gebot übertreten habt? Ist das nicht der Grund eures Elends? Ihr Lieben, dieser Welt könnte geholfen werden. Doch statt, dass man nach dem eigentlichen Grund all der Probleme und Schwierigkeiten fragt, mit denen der Mensch sich in unserer Zeit herumzuschlagen hat, bis hin zu einer drohenden neuen Weltwirtschaftskrise oder gar einem drohenden Dritten Weltkrieg, befasst man sich lediglich mit den Symptomen, statt mit der eigentlichen Krankheit. Die eigentliche Krankheit liegt in der Rebellion gegen Gott. Wir lesen dazu einmal dieses bekannte Wort aus Psalm 2, die ersten drei Verse, in denen es heißt: Warum toben die Heiden, also die Nationen, sie toben, voller Unruhe, voller Rebellion, und murren die Völker so vergeblich? Alles umsonst? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Herren halten Rat miteinander, wider den Herrn und seinen Gesalbten, wider Christus. Lasset uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Hier geht es also um die Rebellion der Völkerwelt gegen Gott und seinen Christus. Und das, was für diese Welt insgesamt gilt, für die Völkerwelt, das gilt natürlich auch für den Einzelnen. Denn die Völkerwelt besteht ja aus dem Einzelnen, aus den Einzelnen. Jeder Einzelne ist Teil der Völkerwelt. Und lehnt sich die gesamte Völkerwelt gegen Gott auf, ist das ein Beweis dafür, dass im Grunde genommen der Einzelne in der Auflehnung gegen Gott lebt. Auf den ersten Seiten der Bibel finden wir die Ursache für all das Leid, die Not, die Grausamkeiten in dieser Welt. Adam, hast du nicht gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, ihr sollt nicht davon essen? Aber an dieser Frage ist Adam offensichtlich nicht interessiert. Und das ist typisch für den Menschen. Ich erinnere noch einmal an jenen Konfirmanden, der zu seinem Konfirmationsvers, den er bekommen hatte, unter anderem schrieb: Meinen Frieden lasse ich euch, sagt der Herr Jesus, und das bedeutet, dass er uns in Frieden lassen will. Und dann fügte er hinzu, und das ist auch gut so, dass er uns in Frieden lassen will. Aber das ist eben das Typische für das menschliche Herz. Der Mensch will nicht von Gott angesprochen werden. Er will von Gott in Ruhe gelassen werden, in Frieden gelassen werden. Und im besten Fall will er Gott in religiöser Weise in seinen Karren spannen. Das ist der Mensch. Er möchte gerne in seinem gefallenen, von Gott unabhängigen Zustand weiterleben, ohne die Folgen tragen zu müssen. Das ist es. Das Paradies auf Erden haben. Das möchte der Mensch. Aber nicht in der Abhängigkeit von Gott, in der Unterordnung unter Gott leben, ihn als Autorität anzuerkennen, sich vor ihm zu beugen, sich vor ihm zu demütigen. Das will der Mensch von Natur aus nicht. Die Folgen will er loswerden. Die Symptome möchte er nicht mehr haben, unter denen möchte er nicht mehr leiden. Aber die eigentliche Wurzel all des Übels, nämlich die Rebellion gegen Gott, die will er nicht loswerden. Das ist sein großes Problem. Und wenn schon die Schuldfrage gestellt wird, dann geht es nach dem Motto, Schuld haben immer die anderen. Und das beobachten wir nicht nur in der Politik, wie einer dem anderen die Schuld für bestimmte Miseren in die Schuhe schiebt. Und es kann einem wirklich manchmal übel werden, wenn man sich das anhört, wie die Vertreter der verschiedenen Parteien sich selbst und ihre Parteien in ein gutes Licht hineinstellen und die anderen in ein schlechtes Licht. Wie sie die anderen verantwortlich machen für alle Nöte. Und ich werde den Verdacht nicht los, dass es ihnen dabei lediglich oder zumindest oft lediglich um die Gunst der Wähler zu tun ist und dass sie ihre Machtpositionen stärken wollen. Man schiebt also die Verantwortung auf den anderen. Das ist das klassische Verschiebespiel, so hat jemand das einmal genannt. Und das finden wir eben nicht nur in diesem großen politischen Raum, sondern genau das geschieht unzählige Male im Leben des einzelnen Menschen. Der Mensch auf der Suche nach einem Sündenbock. Und es findet sich auch immer jemand, den man verantwortlich machen kann. Wie auch hier. Da sprach Adam, das Weib, das du mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Adam wälzt also die Verantwortung auf Eva, er wälzt die Schuld ab auf Eva. Und wer nun meint, Eva würde zu ihrer Schuld stehen, der hat sich geirrt. Da sprach Gott der Herr zum Weibe, warum hast du das getan? Das Weib sprach, die Schlange betrog mich, so dass ich aß. Und wir können sicher sein, auch die Schlange hätte noch eine passende Antwort gefunden, wenn sie von Gott gefragt worden wäre. Und lässt Adam, um auf ihn noch einmal zurückzukommen, lässt Adam hier nicht durchblicken, dass letztlich Gott der Hauptschuldige ist? Das Weib, das du mir gegeben hast? Das klassische Verschiebespiel also, wobei sogar Gott auf die Anklagebank gesetzt wird. Als Gott den Menschen schuf, da schuf er ihn zu seinem Bilde. 1. Mose Kapitel 1, Vers 27, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und er schuf sie als Mann und Weib. Also Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Das unterscheidet den Menschen vom Tier. Der englische Zoologe Thomas Huxley, Großvater der bekannten Brüder Julian und Aldous Huxley. Vielleicht ist der Schriftsteller Aldous Huxley mehr bekannt. Der Großvater Thomas Huxley war ein glühender Verfechter der Lehre Darwins. Ein bekannter Naturforscher, dieser Mann, Thomas Huxley. Und doch hat er sich einmal so geäußert: Zwischen dem Menschen und dem am höchsten entwickelten Tier gibt es eine immense Kluft, einen unermesslichen Unterschied, der beinahe unendlich zu nennen ist. Also, dieser Mann war kein Vertreter der Schöpfungslehre, der biblischen Schöpfungslehre. Er war ein Anhänger Darwins. Hören wir noch einmal, was er sagt. Zwischen dem Menschen und dem am höchsten entwickelten Tier gibt es eine immense Kluft, einen unermesslichen Unterschied, der beinahe unendlich zu nennen ist. Und das ist es, genau das ist es, was die Bibel sagt. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn. Das ist der entscheidende Unterschied zum Tier. Ein Tier kann viele Fähigkeiten haben. Man kann ihm vieles beibringen. Neulich habe ich darüber gestaunt, dass man einem Hund eine sogenannte intelligente Gehorsamsverweigerung beibringen kann. So nennt sich das. Intelligente Gehorsamsverweigerung in der Fachsprache. Ein Blindenführhund verweigert den Gehorsam, wenn Herrchen ihm den Befehl erteilt, die Straße zu überqueren, weil der Hund sieht, dass gerade ein Auto kommt. Das ist erstaunlich. Das erinnert uns an den Esel Biliams in 4. Mose Kapitel 22, der ja auch seinem Herrchen, dem Biliam gegenüber, den Gehorsam verweigerte, als er diesen Engel mit dem Schwert vor sich sah. Intelligente Gehorsamsverweigerung, wenn auch nicht eingeübt. Also, das ist schon erstaunlich. Tiere können sehr lernfähig sein und großartige Leistungen vollbringen. Doch, und jetzt kommen wir noch einmal auf diesen entscheidenden Unterschied zu sprechen. Sie sind nicht nach dem Bilde Gottes geschaffen. Darum können sie zum Beispiel nicht über den Sinn des Lebens nachdenken. Sie existieren. Sie leben, sie haben Empfindungen, sie empfinden Freude, sie empfinden auch Schmerzen, sie empfinden Leid. Aber bestimmte Fragen, die wir stellen können, können sie nicht stellen. Die Frage nach dem Woher und Wohin können sie nicht stellen. Sie können nicht darüber nachdenken, dass das Leben einen Anfang und ein Ziel hat. Und etwas ganz Entscheidendes, sie können keine Verantwortung tragen. Letztlich kann man ein Tier für sein Handeln, für sein Tun nicht verantwortlich machen. Und genau das zeichnet den Menschen aus, dass man ihn verantwortlich machen kann, dass er Verantwortung tragen kann. Das gehört zur Ebenbildlichkeit Gottes und zur Würde des Menschen, dass er Verantwortung auf sich nehmen kann. Und genau dieser Verantwortung sucht sich der gefallene Mensch zu entziehen. Wir lesen noch einmal. Hier haben wir es. Auf den ersten Seiten der Bibel. Da sprach Adam: Das Weib, das du mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott der Herr zum Weibe: Warum hast du das getan? Das Weib sprach: Die Schlange betrog mich, so dass ich aß. Sie entziehen sich ihrer Verantwortung. Und wie oft können wir das beobachten? Bei uns selbst, bei anderen, dass der Mensch dazu neigt, sein Fehlverhalten mit seinen negativen Erfahrungen, die er gemacht hat, den schmerzlichen Erfahrungen, die er gemacht hat in der Vergangenheit, seiner Umwelt, seinen Genen zu entschuldigen, statt Verantwortung zu übernehmen. Wie kann man auch jemanden verantwortlich machen, der laut Sigmund Freud, dem Vater der Psychoanalyse, lediglich ein Bündel von Impulsen und Trieben ist? Wie kann man einen solchen Menschen auch verantwortlich machen? Das Erste, was der Rechtsanwalt des Täters von Oslo versuchte, war, seinen Mandanten als geisteskrank hinzustellen. Was bedeutet, dieser Mann sei für seine schrecklichen Taten im Grunde nicht verantwortlich. Und die rechtsgerichteten und liberalen Politiker dort in Norwegen werfen sich gegenseitig vor, ihre Politik habe diese grausamen Taten dieses jungen Mannes begünstigt. Verschiebespiel. Die wälzen ihre Verantwortung ab. Sie machen den anderen verantwortlich. Der andere hat Schuld. Und welch eine Gnade ist das doch, wenn der Mensch nicht versucht, sich selbst zu entschuldigen, indem er die Schuld woanders sucht. Es ist ja interessant, ihr Lieben, das Wörtchen Ich spielt ja in unserem Leben eine ganz, ganz große Rolle. Und es kommt uns leicht über unsere Lippen, wenn es um unsere Vorzüge geht und auch wenn es um unsere Vorteile geht. Da haben wir keine Probleme mit diesem Wörtchen Ich. Aber wenn es um unsere Sünde geht, dann haben wir die allergrößten Probleme damit. Zu sagen, ich habe gesündigt. Vielleicht noch, wir haben gesündigt, wenn überhaupt. Ansonsten, die anderen haben gesündigt. Aber ich habe gesündigt. Ich bin verantwortlich. Ich habe Schuld auf mich geladen. Es ist eine große Gnade, wenn ein Mensch das kann. Das ist ein Werk des Heiligen Geistes an seinem Herzen. Natürlich gibt es das auch auf der rein menschlichen Ebene, dass ein Mensch Verantwortung übernimmt und sagt, ich habe hier versagt. Neulich habe ich das gehört, dass eine Sportlerin, die also nicht das gebracht hat, was man von ihr erwartet, hatte, sagt, ja, das war eindeutig mein Versagen. Das war mein Versagen. Das ist ja schon etwas, wenn das auf der rein menschlichen Ebene geschieht. Aber im geistlichen Bereich wissen wir, dass das ein Werk des Heiligen Geistes ist. Kein Mensch bringt in einer Gott wohlgefälligen Weise diese Worte über seine Lippen, ich habe gesündigt. Als David das tat, nachdem Nathan ihm eine Strafpredigt gehalten hatte und sagte zu ihm, du bist der Mann, der hier gesündigt hat. Und David sagte und antwortete, ich habe gesündigt gegen den Herrn. Da war es ein Wunder Gottes, ein Wunder der Gnade Gottes an seinem Herzen. Und sofort bekommt er die Antwort aus dem Munde Nathans, so hat auch der Herr deine Sünde weggenommen. Ist das nicht herrlich? Das konnte Nathan sagen im Blick auf das, was der Herr Jesus dann später am Kreuz für David getan hat. Dass er die Sünde des Mordes und des Ehebruchs dort am Kreuz für David an seiner Stelle gesühnt hat, auf sich genommen hat und von Gott her dafür gerichtet worden ist. Darum kann Gott immer den Zuspruch der Vergebung sofort schenken. Weil alles schon vollbracht ist oder, wenn wir jetzt vom Alten Testament ausgehen, vollbracht werden würde am Kreuz durch das Leiden und Sterben unseres Herrn Jesus Christus. Doch du brauchst nicht lange zu warten, wenn du Vergebung deiner Sünde haben willst, weil alles schon für dich geschehen ist. Der Herr Jesus hat längst geblutet für deine Sünde. Bekenne deine Sünde und glaube, dass der Herr dafür vollkommen bezahlt hat. Und wenn Adam hier diese Gnade gehabt hätte, zu sagen, jawohl, ich habe gesündigt, als Gott ihn rief, Adam, wo bist du? Hier bin ich. Ich habe gesündigt, wenn er ins Licht getreten wäre mit diesen Worten. Ich habe gegen dich gesündigt, hätte Gott ihm sofort den Zuspruch seiner Vergebung geschenkt, im Blick darauf, dass Jesus dann später die Sünde Adams auf sich genommen hat. Aber es kam nicht. Ihr Lieben, lasst uns mit dem klassischen Verschiebespiel aufhören. Lasst uns Verantwortung übernehmen für das, was schiefgelaufen ist. Jeder für sich ganz persönlich. Das können wir auf alle Bereiche unseres Lebens beziehen. Nicht nur auf das Zusammenleben hier in der Gemeinde, zu Hause, in der Ehe, in der Familie, am Arbeitsplatz, überall da, wo wir leben, werden wir auch immer wieder schuldig. Und da ist es wichtig, dass wir nicht unser Versagen entschuldigen durch das falsche Verhalten anderer, durch unsere schwachen Nerven, unsere schwache körperliche Konstitution oder dergleichen. Oder unsere Veranlagung. Ja, ich bin halt so. Ich neige halt dazu. Im Grunde genommen kann ich nichts dazu. Sondern lasst uns sagen, Herr, gegen dich habe ich gesündigt und Unrecht vor dir getan. Ich bin schuldig. Lasst uns dann aus dem Munde unseres Herrn Jesus diese wunderbaren Worte empfangen. So hat auch der Herr deine Sünde weggenommen durch mein Blut, das ich für dich am Kreuz vergossen habe. Dann kann nicht nur das Verhältnis zu Gott in Ordnung kommen, sondern auch unser Verhältnis untereinander. Bedenken wir doch, dass dieses Verschiebespiel der Beweis dafür ist, dass zwischen Adam und Eva eine schreckliche Entfremdung stattgefunden hat. Die erste Ehe in der Geschichte der Menschheit wurde nicht nur im Paradies geschlossen, sondern diese erste Ehe war selbst ein Paradies. War selbst ein Paradies. All das, was junge Leute sich für eine glückliche Ehe erträumen und was doch dann mit der Zeit einer gewissen Ernüchterung weichen muss, war hier Wirklichkeit, praktische Wirklichkeit. Ein vollkommenes Einssein nach Leib, Seele und Geist, keine Spitzen oder barschen Worte im Umgang miteinander, keine Lieblosigkeiten, keine gegenseitigen Verletzungen, nichts dergleichen, kein Ärger, vollkommene Harmonie. Adam, der perfekte Mann, Eva, die perfekte Frau. Bücher mit guten Ratschlägen für eine glückliche Ehe, so nach dem Motto, erkenne deine Frau, gibt's ja dieses Buch und dergleichen, waren absolut unnötig. Hätte Adam eine Bibliothek besessen, hätten wir vergeblich Ausschau gehalten nach solch einem Buch. Es war absolut nicht erforderlich. Adam unterdrückte seine Frau nicht und Eva lehnte sich nicht auf gegen seine Führungsrolle. Doch dann kam es eben nicht nur zum Bruch mit Gott, sondern auch zu einem Zerbruch ihrer wunderschönen Gemeinschaft. Sie fingen an, sich voreinander zu schämen, und es kam zur ersten Schuldzuweisung. Und diese Schuldzuweisung ist der Ausdruck tiefer Selbstgerechtigkeit, und Selbstgerechtigkeit ist immer der Tod jeglicher Gemeinschaft. Es gilt für die Ehe, für die Familie, für die Gemeinde. Da haben wir die eigentliche Wurzel. Wir würden heute sagen, vom Neuen Testament her unter dem Gesetz, ja, unter dem Gesetz. Aber unter dem Gesetz ist es eben der Mensch, der sich selbst rechtfertigt vor Gott und auch vor anderen Menschen. Und da sagt der Apostel Paulus im Galaterbrief ein ganz wichtiges Wort. Merkt euch das, lasst euch das in eure Herzen hineinschreiben. Ich will es auch tun. Wenn ihr euch aber untereinander beißt und fresst, und wir wissen, dass die Christen dort in der Gemeinde in der großen Gefahr standen, wieder zurückzufallen ins Gesetz. Das heißt also, sie wollten ihre eigene Gerechtigkeit vor Gott aufrichten. Selbstgerechtigkeit. Wenn ihr euch aber untereinander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht einer vom anderen aufgefressen werdet. Das heißt also, Selbstgerechtigkeit ist die eigentliche Wurzel davon, dass wir im Miteinander nicht klarkommen. Jeder hat so seine Bastion, sein Stückchen, worauf er stolz ist, sein Stückchen, wo er sein Recht behauptet, wo er schnell dabei ist, seine Verantwortung auf den anderen abzuschieben. Nicht ich habe Schuld, der andere ist schuld. Da haben wir dieses Beißen und Fressen. Der Tod jeglicher Gemeinschaft. Da hilft nur eins: Herr, ich will durch deine Gnade mein Fehlverhalten nicht mit dem Hinweis auf das Versagen des anderen entschuldigen. Ich will zu meiner Sünde stehen. Und lass mich das hinzufügen, ihr Lieben, ganz unabhängig davon, ob der andere seine Schuld, die er vielleicht auch auf sich geladen hat, im Augenblick schon erkennt oder nicht. Da haben wir es ja am schwersten, ja. Soll ich jetzt zu Kreuze kriechen und der andere sitzt immer noch auf seinem hohen Ross und denkt, er hat keinen Fehler gemacht, er hätte keine Schuld auf sich geladen? Soll ich zu Kreuze kriechen und mich beugen und demütigen? Nun sieh zu, dass du völlig unabhängig vom Verhalten und von der Gesinnung des anderen dein Verhältnis zu Gott ins Reine bringst, indem du dich beugst und demütigst und dankbar dafür bist, ganz neu dankbar dafür bist, dass im Grunde genommen der Herr Jesus dein Verhältnis zu Gott längst am Kreuz in Ordnung gebracht hat. Stehe zu deiner Sünde. Das nennt die Bibel im Lichtwandel. Und hier gilt eine wunderbare Verheißung. 1. Johannes Kapitel 1, Vers 7. Wenn wir im Licht wandeln, wie er im Lichte ist, was ist dann? So haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht uns rein von aller Sünde. Ein herrliches Wort, ihr Lieben. Wenn wir im Licht wandeln, wenn wir bereit sind, unsere Schuld vor Gott zuzugeben, völlig unabhängig von dem, was der andere nun tut oder was er nicht tut. Wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht uns rein von aller Sünde. Komm du als Sünder und ich komme als Sünder, oder sagen wir es umgekehrt, ich komme als Sünder und komm du auch als Sünder, dann haben wir unter der reinigenden Kraft des Blutes Jesu, gewirkt durch den Heiligen Geist, wunderbare Gemeinschaft. Komm ich als einer, der sein Recht behauptet, und du kommst als einer, der sein Recht behauptet, da ist Beißen und Fressen, ihr Lieben. Da ist keine Gemeinschaft. Lasst uns als Sünder kommen. Als solche, die von der Gnade Jesu leben. Nicht als solche, die irgendetwas vorzuweisen hätten. Was weiß ich, was es sein mag. Verteidige dich nicht selbst, sondern übernimm Verantwortung und überlass die Verteidigung unserem Herrn Jesus Christus. Das ist also das Geheimnis echter Gemeinschaft. Da kommt man heraus aus dieser Entfremdung. Dass das nicht in vollkommener Weise geschieht in dieser Zeit und Welt, das ist uns allen klar. Das geschieht erst, wenn wir beim Herrn sein werden. Dann haben wir diese vollkommene Gemeinschaft nicht nur mit unserem Herrn Jesus, sondern auch untereinander. Gibt es keine Entfremdung mehr. Weder vom Herrn noch voneinander. Wunderbare, herrliche, harmonische Gemeinschaft. Das, was Adam und Eva im Paradies verloren haben, das ist uns in Christus Jesus und noch viel herrlicher und noch viel schöner wieder geschenkt worden durch das Heilswerk unseres Herrn. Das ist das Geheimnis, aber jetzt schon echter Gemeinschaft. Das dürfen wir jetzt schon ein Stück weit schmecken. Die zukünftige Welt, die einmal offenbar werden wird, darf ja jetzt schon hineinwirken in unser persönliches Leben, in das Leben der Gemeinde Jesu, in unsere Ehen, in unsere Familien. Schluss also mit dem Verschiebespiel im Namen Jesu, Schluss damit. Der Herr mag uns Gnade dazu schenken. Amen.